Wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Inside Moin, ich bin der Manu und ihr hört Inside Moin, habe ich schon gesagt. Guten Morgen, Dimi. Ich wollte dir sagen, wer heute zu Gast ist. Hallo, Dimi.
Hallo, Manu.
Ich höre diesen Podcast ja nur, weil du so hübsch bist, wollte ich an dieser Stelle nochmal betonen.
Ja, und ich bin nur hier, weil du so überzeugend bist.
Dimi, du bist der legendäre Dimi von der GameStar.
Ja, und auch der einzige, ja.
Der einzige Dimi. Du warst neulich zu Gast, da haben wir uns sehr nett unterhalten und ich habe jetzt ein tolles Thema für uns beide, nämlich wir sind, glaube ich, sehr begeistert von Forza Horizon 3.
Ja, das ist war jetzt mein erstes Rennspiel, das ich offiziell für die GameStar getestet habe und gleich eins, wo ich die 90 gezückt habe, weil ich glaube ich bisher nur bei Fire Emblem gemacht habe überhaupt. Also es hat einen Platin Award bei uns bekommen.
Ich lade dich jetzt nur noch zu 90er-Titel ein.
Genau, also nur einmal alle zwei Jahre. Wobei man da sagen muss, wir haben ein bisschen abgewertet wegen der Unstimmigkeit in der PC-Version, aber ich sag mal, die Grund-Konsolenfassung hat bei uns eine 90 gekriegt.
Ja. Also wenn du jetzt in Zukunft mehr 90er gibst, dann schließe ich darauf, dass du öfter in den Podcast eingeladen werden willst.
Willst du ja etwa meine Wertungen kaufen?
Nein, aber das könnte ja ein Zusammenhang bestehen. Nur so für die Verschwörungstheoretiker im GameStar-Forum, weißt du?
Ja, gut, finde ich gut.
Lieben Gruß an dieser Stelle. Dimi, Forza Horizon 3, es ist der dritte Teil der Serie. Es ist natürlich ein Rennspiel, das heißt, so viel Vorgeschichte oder so gibt's da nicht. Man kann natürlich problemlos mit dem dritten Spiel anfangen, aber trotzdem ist es ja eine Serie. Vielleicht magst du mal kurz herleiten, wodurch unterscheidet sich Forza Horizon 3 von seinen Vorgängern? Und der Name Forza ist ja auch so für sich gesehen eine weitere Serie, dass man da kurz eine Einordnung bekommt.
Genau, also genau, vielleicht zur groben ersten Einordnung. Forza Horizon ist ein Spin-off der ursprünglichen Forza Motorsport-Serie. Diese Forza Motorsport-Serie, die ist jetzt aktuell im sechsten Teil, also die gibt's schon eine ganze Weile länger. Das ist im Prinzip so eine Art Liebeserklärung an den Motorsport. Also es ist keine richtige Autosimulation, aber es ist kein Arcade-Racer, sondern es stellt das so ein bisschen nach. Du musst schon sehr genau drauf achten, auf so Sachen wie Reifeprofile und so. Also eher eine realistische Fahrerfahrung.
Es ist das Gran Turismo, was man auf der Xbox spielen kann.
Genau, es ist Xbox-exklusiv gewesen bis zu Forza 6 Apex. Das heißt, das erste Mal, was es auch für PC gab. Genau wie Forza Horizon ganz lange Xbox-exklusiv gewesen ist bis zu Forza Horizon 3. Und die Horizon-Reihe als Spin-off macht's ganz anders als Forza Motorsport. Da geht's wirklich in erster Linie um den Fahrspaß, um so ein arcadiges in der Open World rumfahren. In Forza Horizon 2 war das so eine südfranzösische europäische Landschaft und jetzt in Forza Horizon 3 ist es eben Australien, was natürlich von der Varianz an Schauplätzen ein bisschen mehr hergibt. Und da fährt man im Prinzip als Teilnehmer dieses gigantischen Horizon Festivals, was so ein riesiges Hipster, wir treffen uns zusammen, hören Musik und feiern die Lebenskultur Festival ist. Und genau, da musst du im Prinzip durch alles, was du in der Welt machst, durch krasse Fahrmanöver, durch Rennen gegen irgendwelche Rivalen, durch Meisterschaften und sonst was, verdienst du dir Ruhm und Respekt und Erfahrungspunkte und Geld und schaltest damit neue Autos frei und baust.
Und das Coole ist ja, dass es mit Zuschauern gewertet wird sozusagen. Also so in unserem Facebook-Twitter-Zeitalter, wo alles mit Likes und Views und so berechnet wird und Klickzahlen die neueste Währung sind, da trifft Forza Horizon den Zeitgeist ganz gut, weil du sammelst nicht nur Geld, mit dem du dir dann Autos kaufst, sondern eben halt hauptsächlich Zuschauer.
Genau.
Je mehr Zuschauer und Fans du hast, desto größer kannst du dein Festival organisieren und eben bekommst neue Ausbaustufen, neue Rennen und solche Geschichten.
Genau, das ist ein neuer Aspekt in Horizon 3, weil da ist man nämlich erstmals nicht einfach nur so ein Festival-Teilnehmer, sondern der Boss von dem ganzen Ding. Und deswegen ist es halt noch wichtiger als je zuvor, dass man seine Fans bekommt, weil mit mehr Fans, wie du schon gesagt hast, kann man sich diese vier Festival-Gebäude aufbauen, die an vier Locations in der Welt dann da sind und je höher dein Level ist von einer Festival-Location, desto mehr Rennen und Events schaltest du frei und so, hast du im Prinzip ganz viele Belohnungsspiralen. Du verdienst Geld, um Autos zu kaufen, du gewinnst Erfahrung, um dir neue Fähigkeiten freizuschalten, die dir wiederum dann mehr Fans bringen und du gewinnst mehr Fans, um neue Rennen freizuschalten. Also das ist sehr, sehr motivierend und eben wirklich so der Inbegriff von der Open World Sandbox-Racerei, um das mal einzudeutschen.
Ja, und es ist halt, also du hast ja schon gesagt, die Belohnungsspirale. Also ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, aber ich konnte immer gar nicht mehr aufhören, dieses Spiel zu spielen, weil man immer irgendwie noch was zu tun hat. Man denkt sich nach jedem Rennen, also gut, geil, jetzt habe ich ja diese Sache freigeschaltet, jetzt gehe ich noch schnell zum Headquarter, baue noch das Festivalstufe aus, dann poppen irgendwie 4 neue Rennen auf, dann denkt man sich, also gut, das eine Rennen fahre ich noch, ja. Dann bekommst du ein neues Auto, dann denkst du, ja, das will ich jetzt schon noch kurz fahren und zack, ist irgendwie nachts um 4 und du denkst dir, scheiße, ich wollte doch um 12 ins Bett gehen.
Ja, und das Spiel hält ja eben auch die Karotte so clever vor die Nase, selbst wenn du dann ein hartes Rennen gefahren bist und dir danach sagst, so, boah, jetzt habe ich keinen Bock mehr auf ein Rennen und fährst halt dann nur so ein bisschen durch die Gegend und dann auf einmal fängt aber ein Punktezähler an, weil du auf der falschen Fahrbahn fährst und denkst, okay, wie weit kann ich den Punktezähler nach oben treiben? Wie lange kann ich jetzt auf der falschen Fahrbahn fahren und vor allem, wie schnell kann ich das machen? Also du bist so schnell immer in irgendwelchen Herausforderungen drin, ohne es zu merken. Und dann legt das Spiel natürlich auch die Hemmschwelle relativ weit runter, weil das Gewinnen oder dieses, also im Prinzip den Platz 1 zu holen, ist gar nicht so wichtig. Du wirst auch belohnt, wenn du Zweiter, Dritter oder Vierter bist. Also es geht eigentlich immer voran, egal wo du gerade bist, egal was du gerade machst. Und wenn du irgendwo auf irgendeinen Aspekt des Spiels gerade keinen Bock hast, warten direkt 20 andere Aspekte, dass du halt vielleicht die ausprobierst und damit weiterkommst. Ja. Und alles. Und
es gibt halt vor allem so eine große Vielfalt. Also ja. Rennen fahren ist eine Geschichte. Allein da gibt's ja schon zig verschiedene Geschmäcker. Also es gibt illegale Straßenrennen, es gibt normale rundenbasierte Rennen, wo dann halt eine Strecke festgelegt ist, die du im Kreis fährst. Dann gibt's aber Offroad Racing, wo du mit Buggys irgendwie durch Dünen fährst und dann irgendwie durch Klippen, also die gesamte australische Landschaft quasi abfährst, die auch schon mega Spaß machen, durch über Stock und Stein da zu brettern. Dann gibt's Stunt-Modi. Dann gibt's fahre so schnell wie möglich von A nach B. Du kannst so viel unterschiedliche Arten dort verbringen. Es gibt ganz, ganz tolle Suchquests. Ab und zu kommt dann der Radiomoderator und sagt dir, wir haben hier einen Oldtimer in irgendeiner Scheune entdeckt. Und dann wird dir so ein Bereich markiert, wo du dann danach suchen kannst. Das heißt, auch wenn du keinen Bock hast auf Rennen, dann gehst du halt einfach und erkundest die Open World, findest auf dem Weg zu der Scheune noch irgendwie 13 verschiedene Schilder, die dir irgendwelche Boni geben, entdeckst vielleicht noch eine Stunt-Area, die du noch mitnimmst, findest dann noch einen Herausforderer von deinem Mitspieler, der dir irgendwie eine Herausforderung schickt, fahr so schnell wie möglich dahin. Also man wird dann auch ständig abgelenkt. Also so dieses, oh, da drüben ein Eichhörnchen. Das ist bei diesem Spiel echt enorm.
Ja, und dann
um das ganz kurz noch zu Ende zu erzählen mit den Scheunen, dann entdeckt man so eine Scheune und dadurch bekommt man dann einen Klassiker irgendwie freigeschaltet. Da kommt dann dein Mechaniker und sagt, boah, das ist ein 92er Civic, bla bla bla, und dann, ich melde mich wieder, und dann restauriert er den für dich, und dann hast du irgend so eine ganz seltene Gurke. Also ich habe zum Beispiel herzlich gelacht, als ich dieses dreirädrige britische Fahrzeug da entdeckt habe, und allein damit dann einfach nur auszuprobieren, wie sich dieses Ding fährt, ist auch schon wieder eine halbe Stunde vorbei, und man hat sehr, sehr, sehr viel Spaß mit diesem Spiel.
Und man kann damit dann ja auch, also mit dem dreirädrigen Ding auch Rennen fahren, das ist das Coole, man kann alle Sachen miteinander kombinieren, und dann gibt's ja noch die Löffelliste, die Eindeutschung der Bucketlist, was dann nochmal ein paar Dutzend teils völlig skurriler Missionen sind. Also eine zum Beispiel, da steigst du in Warthog aus Halo, also in dieses Kampffahrzeug, und musst dann zum Soundtrack von Halo durch den Dschungel fahren, um halt einen Zielpunkt zu finden. Oder es gibt eine Mission, wo du dann mit einem Offroader an einem Fluss entlang fährst und im Hintergrund läuft halt I Follow Rivers. Also die nutzen auch den Soundtrack, um einfach coole Situationen zu schaffen. Das Spiel kommuniziert dir das auch sehr klar. Also das sagt dir halt sehr klar, okay, komm, wir wissen beide, dass das hier gerade einfach super cool ist und super filmisch und super gut inszeniert. Ja, also ich kann dir da nur zustimmen. Ich habe selten ein Rennspiel erlebt, eigentlich noch nie, wo so viele verschiedene Sachen auf dich einfeuern und dich beschäftigen wollen.
Es ist stellenweise, also so wirklich jammern auf ganz, ganz hohem Niveau. Es war mir stellenweise sogar zu viel, weil ich mich dann gar nicht mehr entscheiden konnte, auf was habe ich denn jetzt eigentlich Lust. Ja. Aber es ist ganz schön getaktet. Also es ist halt nicht alles von Anfang an verfügbar, sondern es kommen immer wieder neue Punkte dazu. Die Map ist nicht so überladen wie jetzt bei Assassin's Creed oder so, dass man die Map aufmacht und alles ist voll, sondern es kommen halt immer wieder neue Stationen dazu. Du kannst diese Stationen aber auch eben so entdecken, indem du da rumfährst. Dann sind manchmal nur so Sachen markiert. Diese Radiomoderatoren, die sind wirklich auch sehr, sehr gut ins Spiel eingebunden. Man schaltet sich nach und nach eben so verschiedene Radiostationen frei und die geben dir dann auch immer wieder mal so einen Hinweis. Eben da ist jetzt eine neue Scheune wurde entdeckt oder ein neuer Konkurrent wurde gefunden in dem Gebiet. Die geben dir dann manchmal so ein bisschen so eine Hinweisgeschichten. Und auch so witzige Sachen. Also das, was du gerade gesagt hast, das Spiel nimmt sich halt überhaupt nicht ernst. Ja? Da kommt dann der Radiomoderator und sagt, so, mir wurde jetzt hier ein Zettel reingereicht, ich solle einen Bonus-Song spielen, bei dem ihr doppelt Erfahrungspunkte kriegt. Ich habe keine Ahnung, was das bedeutet, aber ich spiele ihn jetzt. Ja. Und dann kommt halt ein Song und während diesem 3-Minuten-Song bekommst du doppelte Erfahrungspunkte. Ja. Ja, also solche mehr, ja, wir wissen, das ist ein Spiel, geht eigentlich fast gar nicht mehr.
Ja, und ich finde, es ist ein guter Ansatz, weil es eben nicht versucht, wie das letzte Need for Speed, so bemüht, eine Story zu erzählen, obwohl es halt irgendwo merkt, dass es nicht wirklich hinhaut, sondern ja, es nimmt sich nicht ernst und macht das alles so ein bisschen selbstironisch. Aber was du halt gesagt hast zu der Spielerführung und zu diesem Zuballern mit 9 Punkten, war auch mein größter Kritikpunkt an dem Ganzen. Und das, wie gesagt, immer in Relation dazu, dass es eine 90 bekommen hat. Aber wenn du das Spiel wirklich jetzt wie ein Forza Motorsport 6 spielen willst, als Achiever, mit allen möglichen, du kannst ja auch da jede Menge Simulationsaspekte dazuschalten, also dass es sich, sag ich mal, weniger arcadig fährt und ein bisschen anspruchsvoller. Da hat es mich ein bisschen gestört, dass es dich halt die ganze Zeit zwingt, Sachen abzuhaken, damit du, also in den ersten 20 Leveln zum Beispiel, schaltest du immer wieder neue Sachen raus, frei, und dann kommt dein Navi, das mit dir spricht und sagt, ja, fahr doch jetzt bitte auf zu irgendeinem Event an der Karte. Und dann musst du deinen Marker hinsetzen. Oder wenn du ein neues Auto freigeschaltet hast, dann setzt dich das Spiel in dieses Auto rein und mach das zu deinem aktiven Fahrzeug. Und wenn du aber mit dem alten Fahrzeug, das du dir getuned hast, dann weiterfahren willst, musst du es nochmal wechseln. Ja. Also in dem Moment, in dem man nicht diesem Flow des Spiels folgen will, sondern lieber seine eigenen Akzente setzt und ein Rennen auch gerne 10-mal wiederholen will mit verschiedenen Autos, um das im höchsten Schwierigkeitsgrad zu knacken, dann wird es ein bisschen unkomfortabel. Ja. Aber da auch wohl gemerkt, das ist halt was sehr wenige Spieler betrifft. Also genau die da hingehen und sagen, ich will dieses Spiel meistern und überall Erster werden und das letzte bisschen aus meinem Auto rausholen mit Tuning. Und diese Features sind da, aber sie sind halt dann nicht der absolute Fokus, weil es ist wirklich ein Mainstream-Open-World-Racer und genau. In dem Aspekt macht es das halt wirklich grandios.
Man merkt halt, es sind die gleichen Entwickler. Das ist ja beides mal Turn 10. Man merkt, es ist die gleiche DNA der Serie, nur eben in einer anderen Ausprägung. Ja? Ja. Und man kann dieses Spiel natürlich vom Schwierigkeitsgrad, wie bei Forza auch, das finde ich auch super, du kannst sagen, okay, Schadensmodell möchte ich aktivieren und dann bekommst du als Belohnung dafür, dass du ein Schadensmodell aktiviert hast, eben auch mehr Geld zugeschrieben und mehr Erfahrungspunkte und levelst dadurch ein bisschen schneller. Und wenn du, je höher du den Schwierigkeitsgrad drehst und je realistischer du fährst, damit kann man sich eben auch selber ganz gut justieren, weil manche Leute mögen es halt sehr arcadig und fahren dann auch mit einem tiefer gelegten Ferrari über Stock und Stein und sind danach halt noch wieder eins auf der Matte. Und das kannst du halt hochdrehen, kriegst mehr Erfahrungspunkte, levelst ein bisschen schneller. Das finde ich echt einen guten Ansatz. Aber wie du gesagt hast, es kann halt sehr nervig einfach nur sein. Es ist gar nicht mal frustig, sondern es ist eher nervig, dass das eigentlich ein Open-World-Spiel ist und du alles machen kannst, aber du kannst zum Beispiel nicht sagen, ich möchte jetzt alle illegalen Straßenrennen nacheinander abarbeiten. Das geht so gesehen nicht, weil da hat's mich sehr an Burnout Paradise erinnert. Das hatte am Anfang auch kein Patch, dass du direkt zu den Rennen hin konntest. Und dann musstest du halt nach einem Rennen immer wieder zum Startpunkt zurückfahren, wenn du dieses Rennen nochmal fahren wolltest. Ja? Ja. Und das haben sie ja auch nachträglich dann erst gemacht, dass du halt quasi als Achiever oder als ich möchte dieses Rennen jetzt auch mit Platz 1 schaffen, dass du einfach solche Dinge haben kannst. Also das hat mich manchmal genervt, weil die Karte ist schon wirklich enorm groß. Also wenn du von dem einen Stützpunkt oben in dieser Wüstenlandschaft runterfahren willst zu dem anderen, das dauert einfach. Und dadurch, dass man ja auch ständig abgelenkt wird, ist es halt ein bisschen, man muss sich so diesem Flow hingeben. Und das fand ich manchmal ein bisschen nervig. Dann aber dann auch wieder nach 5 Minuten gedacht, also gut, dann mache ich halt was anderes. Ja, dann passe ich mich halt dem Spiel an und entscheide mich jetzt. Oder du beißt in den sauren Apfel und zahlst halt dafür. Das fand ich auch ein bisschen eine doofe Entscheidung irgendwie, aber es ist im Spiel so eingebaut. Du kannst dich an die Festival-Locations hinbeamen sozusagen und zahlst dafür halt Transportkosten von, glaube ich, 10.000 Credits oder sowas. Das fand ich ja noch einigermaßen sinnbildlich im Sinne des Spiels. Du bist der Boss und du musst dann halt dafür zahlen, dass dich jemand abholt. Das fand ich noch in Ordnung, weil an Geld mangelt es dann eigentlich nicht, wenn du nicht auf teure Autos sparst. Aber warum kann ich denn zum Beispiel nicht mitten auf der Strecke mein Auto wechseln? Ja. Warum kostet mich das denn was? Warum kann ich nicht einfach sagen, hier, zack, es ist doch ein Arcade-Spiel, lass mich doch jetzt einfach, ich habe mich jetzt entschieden, ich möchte die Scheune suchen, ich bin jetzt aber gerade in dem Rennauto, ich möchte jetzt gerne ein Buggy haben, das geht nicht. Dann musst du irgendwie wieder Geld zahlen, damit dir jemand ein Auto vorbeibringt. Und da steht sich das Spiel dann manchmal selber im Weg, habe ich das Gefühl.
Ja, und es war mir auch irgendwo nicht so ganz nachvollziehbar, weil es war schon einer der größten Kritikpunkte an Forza Horizon 2. Und dass sie jetzt, das jetzt bei Horizon 3 nochmal gemacht haben, kann ich irgendwie nicht nachvollziehen. Zumal sich mir der Vorteil davon nicht erschließt aus einer Game-Design-Perspektive. Nee. Und mich hat es dann gestört, wenn du auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad ein Rennen fährst, dann sind die echt knackig. Und das ist cool. Also es gibt ja wirklich, ich weiß nicht, 6, 7 verschiedene Schwierigkeitsgrade. Also es gibt wirklich viele. Und durch diese ganzen Feintunings an, wie aggressiv die gegnerischen Fahrer sein sollen und so, kannst du da sehr viel justieren. Aber wenn du dann mal in so einem knackigen Rennen bist und du verlierst es die ganze Zeit, kannst du nicht einfach sagen, ich will das jetzt mit einem anderen Auto neu starten, sondern du musst aus dem Rennen rausgehen, nochmal an die Stelle fahren, wo das Rennen ist, es neu starten, dann kannst du ein Auto wechseln und selbst dann kannst du noch nicht sagen, ich möchte aber das Auto mit einem anderen Tuning oder ich möchte gerne da jetzt ein bisschen anbauen, weil dafür musst du zur Festival-Location zurückreisen mit der Schnellreise, die Geld kostet. Und das ist schon sehr unkomfortabel. Also es ist genau wie du sagst, entweder man beugt sich dem Flow oder man muss sich darauf einstellen, dass es ein bisschen sperrig ist.
Ja, aber es ist wirklich, wie gesagt, wir haben es jetzt ein paar Mal gesagt, es ist so ein Detail, was halt einfach nervt, weil der Rest so geil ist.
Ja, und vor allem gibt es hier so eine Freiheit durch diesen gigantischen Fuhrpark von 350 Autos. Du kannst dir selbst aussuchen, wie das aussehen soll. Ich fahre jetzt zum Beispiel mit so einem 70er-Jahre-Muscle-Car die ganze Zeit durch die Gegend. Das ist irgendein C-Klasse-Auto. Nicht besonders schnell, aber ich habe mir das selbst hochgetunt. Und die Rennen, die ich dann angehe, passen sich dann größtenteils, im Outback jetzt nicht, aber größtenteils meinem Fahrzeug an. Und dann fahren da eben nur Muscle-Cars auf meinem Leistungsniveau. Wenn ich aber stattdessen einen Supersportwagen nehme, passt sich das dem an. Und wenn ich Offroad fahre, fahren alle Offroad. Und das ist cool. Ich kann mir im Prinzip aus den 350 Autos meins aussuchen und das Spiel passt den Schwierigkeitsgraden, das alles meiner Fahrerfahrung an, dass ich damit Spaß haben kann. Und sowas mag ich immer.
Und das ist auch echt, also es gibt nicht nur die Rennen, die man dann eben selber vom Spiel bekommt, sozusagen die Story-Mission, wenn ich es jetzt mal so nennen kann, sondern du kannst ja auch an jeder Strecke dein eigenes Rennen mit eigenen Optionen sozusagen definieren. Du kannst jetzt sagen, ich möchte in der Stadt ein Rennen mit Buggys fahren oder sowas und ich möchte auch nur Buggys zulassen oder ich möchte nur A-Klasse-Wagen zulassen, also wie man es eben auch halt kennt aus der Forza-Serie und kannst sowas dann auch sharen mit deinen Freunden. Das ist ein gutes Stichwort, die Driver-Tar-Geschichte, die zieht sich natürlich durch die Forza-Serie durch und die gefällt mir immer noch wahnsinnig gut. Die Driver-Tar-Geschichte ganz kurz erklärt, jeder, der Forza spielt, also egal welches Forza-Spiel man spielt, du bist ja eingeloggt meistens, also dadurch, dass sie ja von der Xbox kommen, sind es eben deine Xbox-Accounts, über Play Anywhere müssen wir gleich nochmal sprechen am PC, da läuft es ja auch über den Xbox-Account, und das heißt, auch wenn Leute Forza Horizon 3 noch nicht gespielt haben, aber zum Beispiel eben Forza 6 oder Forza Horizon 2, dann triffst du deine Freunde auf der Freundesliste als KI-Gegner auf der Piste. War in den Vorgängerspielen schon so. Und die Driver-Tar-Technologie, wie sie es halt so nennen, die merkt sich angeblich, wie du halt fährst. Also so bestimmte Charakteristiken. Wenn der Dimi jetzt irgendwie immer scharf bremst, nur vor Linkskurven und bei Rechtskurven immer durchbrettert, mal als blödes Beispiel, dann wirst du sowas theoretisch auch sehen können, wenn ich spiele und du als Driver-Tar bei mir auftauchst. Und ich habe ja so ein bisschen den Ruf weg, dann immer gar nicht zu bremsen und Leute wegzubouncen. Und ich habe das auch so ein bisschen provoziert, ehrlich gesagt. Und ich finde es aber erstaunlich, weil mich so viele Leute schon darauf angesprochen haben. Also anscheinend scheint diese Driver-Technologie wirklich gut zu funktionieren, weil ich werde immer darauf angesprochen, was für ein Arschloch ich auf der Piste sei.
Ja, also das ist ein spannendes System, gerade als Alternative zu dieser Gummiband-KI, die Need for Speed hat, die ja wirklich nervig ist, weil deine Position im Rennen mit einer Gummiband-KI, die sich immer relativ zu dir verhält oder zu deinem Verhalten verhält, es ist dann nicht mehr 100% deine Leistung oder nicht 100% dein Verdienst, wo du im Rennen stehst. Und bei Forza Horizon ist es das eben. Es kann auf der anderen Seite dann aber passieren, dass dir der erste Platz, wenn er einfach vor dir gestartet ist und perfekt gefahren ist, dass du ihn nicht einholen kannst. Das ist so ein bisschen die Kehrseite. Also nicht jedes Rennen ist aus jeder Situation jederzeit schaffbar, selbst wenn man dann ab der ersten Runde super fährt. Das ist dann so ein bisschen die Kehrseite, aber als Technologie finde ich das natürlich auch cool. Also man darf sich das jetzt nicht so vorstellen, dass das in der Praxis wirklich 1:1 alles genauso übertragen wird, weil es auch abhängig ist vom Schwierigkeitsgrad. Aber wenn man, also ich sag mal so extreme Charakteristika, so wie was du gerade gesagt hast, das besonders aggressive Verhalten. Der Sandro Odak von IGN, der ist zum Beispiel auch so eine Pistensau. Und das merkt man dann. Also wie oft mich Sandro schon gerammt hat und wie oft ich ihn dafür schon verflucht habe, ohne dass er das gehört hat. Das ist schon cool. Also das ist wirklich
ein gutes System. Man sieht auch wirklich Leute Fehler machen. Das finde ich eigentlich das Geilste daran. Also man sieht wirklich Leute, die sich halt extrem verbremsen und dann irgendwie auf dem Acker landen oder so. Und das passiert bei Need for Speed halt nur, wenn das irgendwie geskriptet ist oder wenn die KI so programmiert wird. Aber das ist mir so noch nicht aufgefallen bei anderen Rennspielen. Und bei den Driver-Tag-Geschichten sehe ich das wirklich öfter.
Ja, also ich finde...
Und man kann sich die ja auch noch anpassen. Also man kann ja auch sagen, also ich wurde zum Beispiel neulich dran erinnert vom Spiel, wurde dann gesagt, hey, du hast jetzt irgendwie 5, 6 Mal hintereinander Platz 1 gemacht, stell doch die Driver-Tars ein bisschen härter ein. Ja, und das ist so, also das Spiel ist so, man hat so das Gefühl, Turn 10 ist so dein Dienstleister, um dich immer dran zu erinnern, dass du möglichst den größtmöglichsten Spaß mit diesem Spiel hat und da kommen dann auch die Hinweise, stell's doch ein bisschen leichter oder stell's doch ein bisschen schwieriger ein, weil die Technologie ermöglicht das halt einfach mit diesen Driver-Tars.
Ja, das fasst das echt ganz gut zusammen. Also die Driver-Tar-KI ist nicht perfekt. Also dieses Tracking führt dann zum Beispiel dazu, dass die ersten Runden in jedem Forza, auch in Forza Motorsport, wo es eigentlich nicht sein sollte, solche Karambolagen sind, wo alle in jeden reinrammen und eigentlich sind die ersten 5 Kurven ist dein Hauptziel, dich nicht aus der Bahn rammen zu lassen. Das kann dann schon mal nerven, aber auf der anderen Seite ist es eben deutlich besser als die Gummiband-KI. Also es ist die beste Art von KI, die mir in einem Rennspiel bisher begegnet ist und solange es keine noch bessere Technologie gibt, ist es auch immer die ich mir wünschen würde für ein Rennspiel, falls das Sinn macht. Und da kann man gar nicht genug Lob aussprechen, wie cool das gemacht ist.
Diese Vielfalt müssen wir noch mal ein bisschen ansprechen. Also Australien als Standort ist wirklich eine coole Entscheidung gewesen. Ich fand, Forza Horizon war, glaube ich, so Kalifornien, ne? Das erste.
Ja, genau.
War okay, war hübsch, war ein nettes Spielchen. Zwei hast du ja schon angesprochen, so mit europäisch, so Südfrankreich, Italien sah auch sehr schön aus, aber wurde mir auf Dauer ein bisschen öde. Das sah dann irgendwann alles sehr gleich aus und da haben sie sich echt mit Forza Horizon 3 völlig übertrumpft. Also das ist so ein abwechslungsreiches Gebiet. Du fährst irgendwie durch den Strand, dann schanzt du über irgendwelche alten Schiffwracks. Im nächsten Moment fährst du durch den Dschungel an Wasserfällen vorbei und 5 Minuten später bist du irgendwie im Outback und an dir hüpfen irgendwie Kängurus vorbei und um dich rum nur rote Wüste. Also das war, glaube ich, eine sehr, sehr gute Entscheidung, da nach Australien zu gehen.
Ja, und vor allem ist es einfach ein tolles Erlebnis, wie stufenlos und sauber diese Übergänge laufen zwischen den verschiedenen Sachen. Also wenn du dann im tiefsten Regenwald bist und auf einmal dann vor dir eine Lichtung erblickst und jetzt hast du vor dir Outback, nur Wüste, nur Trockenland und petst dann da drüber mit deinem Offroad-Car, die Spielwelt, das haben sie wirklich gut hinbekommen. Und ich stimme dir auch zu, dass es wirklich die schönste Forza-Welt ist, die es bis gegeben hat. Also nicht nur vom technischen Niveau, sondern auch von der Vielfalt. Sie haben ja auch so viele, sag ich mal, Landmarks von Australien nachgebildet, diese 12 Apostles oder die Schiffwracks. Also es ist nicht nur abwechslungsreich im Sinne von Vegetation, sondern auch durch die Dinge, die du sehen kannst. Es gibt ja auch, ich glaube, 12 Aussichtspunkte, die man freischalten kann, sowas wie die pinken Seen im Outback, die dann wirklich so nachgebaut sind. Du sagst dir, wow, das ist wirklich cool. Also das sieht beeindruckend aus und wenn du da in dieser bombastischen Optik mit deinem Sportwagen vorbeifährst, das hat schon echt Postkarten-Panorama-Potenzial.
Ja. Nur der Linksverkehr ist so nervig, alter Schwede. Ja. Oh Gott, ey, das hat die erste Spielstunde war so furchtbar, wie viel Frontal-Crashs ich hatte, weil ich halt immer wieder vergessen hatte, dass in Australien Linksverkehr ist. Also ich glaube, Heiko ging das auch so bei euch, gell? Das hat er, glaube ich, im Meinungskasten auch geschrieben, Heiko Klinge. Ja. Dass er ihm auch ständig irgendwie, er fühlt sich in Australien pudelwohl, außer diesem blöden Linksverkehr. Da muss man sich echt ein bisschen dran gewöhnen, aber andererseits ist man es in Rennspielen ja auch gewohnt, irgendwie auf der falschen Straßenseite zu fahren. Hier passiert es halt irgendwie unabsichtlich.
Das haben sich auch einige bei uns Community ein Feature gewünscht im Optionsmenü, wo man das ganze Spiel entbritisieren kann und dann den Rechtsverkehr einschaltet. Aber das gibt's nicht.
Ja, man gewöhnt sich dran. In den Rennen ist es ja dann sowieso immer mit Gegenverkehr immer ganz reizvoll.
Ja.
Die tolle Musikuntermalung haben wir schon so ein bisschen angesprochen. Die Radiomoderatoren sind wirklich lustig. Sie sind sogar in Deutsch eigentlich einigermaßen gelungen. Die Musikauswahl ist großartig. Also es sind so also verschiedene Radiostationen mit echten Labels, mit echten Musik Bands, Musikstücken von Elektro-House bis irgendwie zu coolen Rap-Songs, ist irgendwie alles dabei, auch ein Classic-Sender. Finde ich, gerade weil man halt so wahnsinnig viel Zeit in diesem Spiel verbringt, hat mir das sehr gut gefallen, da die ganzen Radiosender durchzuskippen.
Ja, das ist wirklich ein Highlight des Spiels. Das ist was, da ärgern wir uns immer bei der Gamestar, weil wir das in den Videos ja nicht zeigen können, aus GEMA-Gründen, aber der Soundtrack ist wirklich cool. Zumal auch da du dir selbst wieder alles einstellen kannst. Also ich finde, es ist eine ganz eigene Erfahrung, wenn du mit deinem Sportwagen durch die Wüste fährst und im Hintergrund läuft halt klassische Musik. Das hat so ein ganz eigenes Feeling. Und im Gegensatz dazu, wenn man dann einfach zu den modernen Elektro-Hits Rennen fährt, das fühlt sich dann auf eine andere Art und Weise cool an. Einfach auch so eine fetzige, ich bin gerade in einem richtig coolen Actionfilm Art und Weise. Also das haben sie wirklich gut hinbekommen. Und ich bin auch ein großer Churches-Fan. Das haben sie im Vorgänger schon, glaube ich, ein bisschen drin gehabt, aber jetzt sehr stark. Und ach, das ist so ein guter Soundtrack. Der Tobi Feltin, der das für die Xbox getestet hat bei uns, der kommt aus dem Loben gar nicht mehr raus. Für den ist das die Offenbarung eines Spiele-Soundtracks und ich kann es verstehen.
Ja. Wenn wir bei Musik sind, also dieses Festival-Charakter, das funktioniert als Thema schon ganz gut, wie du es vorhin gesagt hast, es nimmt sich nicht so ernst und passt auch einfach zu dieser Atmosphäre, ja, sich so in dem Flow hinzugeben und einfach ein bisschen auf dieser, so dieses Wohlfühlgefühl auf dieser Insel zu haben. Und dieser Festival-Charakter, der ist halt so hipster-nerdy, aber das passt schon ganz gut. Das Einzige, was ich ein bisschen irritierend fand, ist, dass man als Boss quasi so gehandelt wird und nicht nur als Teilnehmer. Das Einzige, was man aber dann halt machen darf, ist einfach zu sagen, welche Location bekommt jetzt einen Ausbau und dann schalten sich halt Rennen frei. Also da hatte ich mir ein bisschen mehr erhofft, dass man vielleicht noch ein bisschen so einen kleinen Manager-Charakter mit reinbekommt, aber das haben sie sich irgendwie völlig geschenkt. Und ganz ehrlich, warum stört sich eigentlich niemand der Festivalbesucher daran, dass ich als Veranstalter selber mitfahre und ständig Platz 1 werde? Wo ist denn da Ethics, frage ich dich.
Ja, also eigentlich müssten sie das Spiel jetzt eindampfen, wenn sie es fair machen wollen. Ja, das stimmt schon. Auch es gibt ja diesen Upgrade-Baum, was so am nächsten an diesen Management-Charakter rankommt, wo du als Boss neue Skills freischalten kannst. Das sind dann im Wesentlichen sind das alles nur Modifikatoren für irgendwelche Punkte oder Credits, die du dann mehr bekommen kannst. Das ist ein relativ belangloses System, finde ich. Ja. Also diese ganzen Level-Ups, das Coolste daran ist eigentlich dieser Wheelspin, dass du mit jedem Level-Up kriegst du wahlweise, also durch Zufall, genau wie bei Forza 6, entweder ein Auto oder mehr Geld oder sonst was. Aber diese reinen Fähigkeiten, die du freischaltest, ja, dann kriege ich halt jetzt 10% mehr Credits auf einen erfolgreichen Drift. Das ist, ja. Nee.
Also ich finde generell auch bei Diablo und so, alle Skilltrees, die irgendwie 5% mehr irgendwas machen, das spürt man einfach immer viel zu wenig. Ja. Also da gibt's einfach viel, viel intelligentere und bessere Möglichkeiten, irgendwas freizuschalten.
Ja. Das zeigt halt, wie schwierig es ist in einem Rennspiel, weil es muss ja immer fair sein und du musst im Prinzip ab dem ersten Moment die Rennen fair gewinnen können. Und auf der anderen Seite wollen sie aber dieses Gefühl von Progress haben. Und dann läuft das halt über diese Prozent- und Geldverdienen-Meterschiene. Ja, das ist nicht wirklich motivierend. Auf der anderen Seite ist es jetzt auch nichts, was du unbedingt brauchst oder so bemerkst, dass du abhängig davon bist. Aber ich stimme dir zu, dieser Boss-Charakter, der hätte schon ein bisschen mehr rauskommen können. Sie machen das ja dann auch über dieses, du kannst ja deine eigenen Löffellistenrennen machen, du kannst deine eigenen Kurse festlegen. Darüber münzen sie das so ein bisschen, aber du merkst halt, das ist ein Feature, das sie dir geben wollten. Das hat jetzt nicht wirklich was damit zu tun, dass du der Boss bist.
Es ist halt ein Bullet Point mehr, so auf der, ja, in Forza bist du jetzt der Boss und so.
Ja,
ganz klar. Da können sie so ein paar Features können sie damit erklären, aber ob man sie gebraucht hätte, ist halt eine andere Frage, ja. PC-Version, da müssen wir jetzt drüber sprechen, weil das ein großes Novum ist. Xbox Play Anywhere wurde ja groß angekündigt und ist eigentlich von der Grundidee ja auch ein geiles Feature. Erinnert so ein bisschen an die Cross-Buy-Geschichte von PlayStation, dass du ein Spiel kaufst und sie auf allen Systemen, wo es das dann halt gibt, zum Beispiel auf der Vita oder eben auch auf der PS4 und auf der PS3, dann überall spielen kannst und auch die Save-Games irgendwie austauschen kannst. Xbox macht es jetzt natürlich wegen Microsoft mit PC. Auf Windows 10 über den Xbox Account und über den Play Store. Nee, nicht Play Store, über den Windows Store, ja? Genau. Ja. Das heißt, du musst, wenn du am PC dieses Spiel spielen willst, über den unsäglichen Microsoft Store gehen, was ja viele Spieler irgendwie ganz, 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 ganz schlimm finden als Ausgeburt des Teufels. Ich denke mir dann immer, ja mein Gott, ob ich es jetzt über Steam installiere oder über den Windows Store, das juckt mich jetzt eigentlich nicht. Hauptsache, das Spiel funktioniert halt einigermaßen gut, aber da kommen halt wieder so leider weniger Erleichterungen eigentlich dazu, als ich erwartet hätte. Also ich hatte eigentlich gedacht, dass durch dieses Xbox Play Anywhere diese PC-Geschichte eher besser läuft und einfacher zu handeln ist, aber ganz ehrlich, ich habe es ein paar Mal probiert, hatte irgendwie Treiberprobleme und hatte irgendwie Hickhack und dann hat's geruckelt und dann bin ich irgendwie doch wieder schnell zu Xbox One zurück und habe da einfach gespielt, weil ich einfach spielen wollte.
Ja, also man muss da ein bisschen differenzieren, weil natürlich, sag ich mal, die Qualität des PC-Ports nochmal ein bisschen zu trennen ist von dieser Play-Anywhere-Geschichte, von dieser Universal Windows-Plattform, aber so oder so, beides ist nicht so 100% ideal gelöst. Also die Microsoft Windows, dieser Store, das war ja von Anfang hat es ja sehr negatives Feedback bekommen, weil es auch zum Beispiel so Sachen gab, dass du V-Sync nicht ausschalten konntest und man auch nicht nachvollziehen konnte, wo der dieses Spiel jetzt installiert, weil es keine klassische Windows 32-Anwendung war. Und viele von diesen Kritikpunkten sind aus der Welt geräumt, andere bleiben noch. Also dieser Windows Store ist nicht so ideal. Und ich sag mal, dass es jetzt noch ein Konto mehr ist, bei dem man sich anmelden muss, ist nicht der einzige Gegenpunkt. Aber auf der anderen Seite, der PC-Port von Forza Horizon 3 ist leider nicht so gut, wie wir uns das alle erhofft haben. Also ich als Tester habe natürlich extrem davon profitiert, zwischen PC und Xbox wechseln zu können. Ich habe hier zu Hause beides, aber auch in der Firma, wenn ich dann an meinem Arbeits-PC gesessen habe oder irgendwie was aufnehmen musste, ich konnte halt die ganze Zeit hin und her wechseln, der hat die Spielstände synchronisiert und man musste sich da um gar nichts kümmern und ich musste kein zweites Mal irgendwas freischalten. Das war super. Aber ich sag mal,
das funktioniert auch tadellos.
Das funktioniert wirklich gut. Auch das Crossplay habe ich mittlerweile ausprobiert. Also dass du stufenlos, der Kollege Johannes hat es auf dem PC gespielt, ich habe es hier zu Hause bei mir auf der Xbox gespielt und das lief komplett sauber. Da gab es gar keinen Grund, irgendwie zu meckern. Und ich sag mal, Crossplay ist was ich super finde, weil dann die Community grundsätzlich größer wird und man kann mit mehr Freunden spielen, weil ja viele von meinen Freunden auch keine Xbox haben, aber PC-Spieler sind, ja, klassisch Gamestar. Und das ist cool. Das ist wirklich cool. Ja. Auf der anderen Seite hat der PC-Port eben viele technische Probleme, die nerven. Also im Prinzip, sobald du die PC-exklusiven Sachen haben willst, also 60 Frames beziehungsweise unbegrenzte Frames, 4K-Effekte und sonst was, wird es eben mit der Performance wirklich problematisch. Dann dadurch, dass es eine DirectX 12-exklusive Anwendung ist, gibt es dann wieder Treiberprobleme und dann hat Microsoft den Treiber am Release-Tag versprochen, der hat aber dann auf einigen Systemen nicht funktioniert und dann gibt es Systeme, wo du es mit einer Mittelklasse-Grafikkarte mit einer 970 bei starkem Prozessor schon fahren kannst.
Ist die schon Mittelklasse? Oh je.
Ja, die ist schon Mittelklasse.
Bin schon wieder Mittelklasse.
Ja, willkommen in der Zukunft. Und dann gibt's aber andere Leute, die klagen, dass sie es mit einer 1080 nicht spielen können, weil ihr Prozessor nicht perfekt genug dafür ist. Also das läuft alles nicht so gut und wir haben ja auch bei unserer Wertung 5 Punkte abgezogen, weil es einfach nicht verhältnismäßig ist, wie ruckelig dieses Spiel teilweise auf modernen Plattformen läuft. Das ist ärgerlich. Wir hatten ja schon das Problem mit Quantum Break, was ein relativ problematischer PC-Port war und auch ein Flaggschiff von dieser Play Anywhere bzw. Xbox, wir wollen alles auf PC bringen, Initiative. Und jetzt ist es bei Forza Horizon 3, so einem guten Spiel, schon wieder ein Problem. Das nervt. Das ist echt nicht so toll.
Ja. Man muss natürlich, also für Entwickler ist es natürlich auch schwieriger, ein Spiel zu optimieren, auf einem PC als auf einer Xbox One, wo wirklich alle die gleiche Hardware haben. Das ist ja völlig, völlig klar. Und wenn es natürlich am selben Tag rauskommt und halt Cross-Buy ist, dann muss es halt gleichzeitig rauskommen. Und natürlich ist am PC das ja auch oft so, dass dann halt Patches das irgendwann auch wieder fixen und irgendwann läuft es dann auch stabil bei den meisten. Aber zum Launch war es halt wirklich so, okay, ich spiele es lieber auf der Xbox One, weil da läuft es einfach gut.
Das ist natürlich ein Faktor, den man berücksichtigen kann. Und ich sag mal, wenn du es auf 30 Frames, also wenn du es auf Xbox-Niveau lockst, dein Spiel, dann läuft das auch gut. Also es ist keine Port-Katastrophe, es ist kein Batman Arkham Knight und so. Also wirklich nicht. Aber ich kann halt trotzdem verstehen, bei allem Verständnis für die Entwickler, dass der Konsument sich halt total aufregt, weil das Spiel kostet mehr als ein normales Retail-Spiel. Du zahlst deine 70 Euro für die normale digitale Fassung. Du zahlst deine 100 Euro für die Ultimate Edition und dann nochmal dein Geld für den Season Pass, wenn du das noch willst. Und dann kriegst du klar dieses Cross-Plattform-Ding, das aber für viele reine PC-Spieler ja eher ein Extra ist, das ihnen wenig bringt, eher ein Gimmick. Und dann läuft das Ding nicht so ideal, kann ich schon verstehen. Also dann gibt man Microsoft 70 Euro für eine Standardversion und also den Aufschrei kann ich verstehen. Natürlich müssen wir als Tester da ein bisschen sachlich herangehen. Aber ärgerlich ist es, glaube ich, für alle Seiten, gerade weil Forza eben so ein tolles Spiel ist an sich.
Eben, man muss aber, trotzdem kann man natürlich froh sein als PC-Spieler, dass jetzt durch Xbox Play Anywhere das Spiel überhaupt für den PC kommt. Das ist natürlich auch super, aber man darf natürlich dann schon auch erwarten, dass man für das mehr Geld, was man zahlt, auch wenn man dieses Feature mit der Xbox überhaupt nicht nutzen möchte, das sorgt natürlich für doppelt Unmut. Das verstehe ich natürlich völlig.
Ja,
da aber wie wir gesagt haben, wenn man die Xbox One-Version sozusagen spielt auf dem PC, also mit der Grafikeinstellung, dann lief's ja auch wirklich zum Start gut.
Ja, finde ich auch. Und man kann nicht genug betonen, dass es sowas auf dem PC, sowas Vergleichbares im Moment nicht gibt. Also ja. Viele sprechen halt Burnout an und wir wissen, wie lange Burnout schon her ist. Und das letzte Need for Speed war nicht das Gelbe vom Ei. Und Forza Horizon 3 ist einfach eine, sag ich mal, ein Genre-Meilenstein. Sowas hat man auf dem PC lange, lange, lange nicht mehr gespielt. Ja. Und das kann man nicht genug betonen, wie viel Spaß dieses Spiel einfach macht. Ich bin ja eigentlich kein Rennspiel-Enthusiast. Ich habe gar nicht viel Ahnung von Autos. Ich habe mich erst vor knapp einem halben Jahr so voll da reingesteigert und Forza auf höchstem Schwierigkeitsgrad durchgespielt, also Forza 6, und bin jetzt so voll in diesem Thema drin und es ist so ein cooles Spiel. Also wirklich, wirklich, wirklich cool.
Ja, nee, da trifft's mich auch total den Nerv. Also wer den Podcast schon eine Weile hört, der weiß es ja auch. Ich kann mit Autos so gar nichts anfangen. Wenn mich jemand fragt, was war das für ein Auto, dann sage ich, es war ein rotes. Ja. Also wenn ich ein paar Marken kenne, dann ist schon Luxus. Bei Modellen hört's bei mir schon komplett auf. Trotzdem, also auch trotz des Wegfalls des Autoporn-Bonus, den Turn 10 ja auch wirklich immer zelebriert, ja. Selbst ohne diesen Faktor, der bei mir so überhaupt nicht zieht, ist es für mich ein absolutes Topspiel. Also ja. das muss man nochmal betonen. Das ist so ein geiles Rennverhalten, so ein Riesenspaß, der da drin steckt, auch wenn man Autos nicht mag, weil ich einfach halt so dieses Need for Speed Gehen da erkenne. Also es ist für mich das beste Burnout und das beste Need for Speed seit langem. Und es ist definitiv das Rennspiel des Jahres. Forza 6 war für mich noch ein bisschen zu da hat mir zwar das auch gefallen, in den Regenrennen und so zu fahren, aber ich mag halt einfach diese klassischen Rennstrecken, diese Rundstrecken, die mag ich, da ist mir auf Dauer dann immer zu langweilig. Ich habe da schon ein bisschen Spaß, aber ich mag es halt einfach, durch so Landschaften zu brettern und dann irgendwie auch mal über Stock und Stein und Offroad und mit den ganzen verschiedenen Automodellen da irgendwie zu hantieren. Und deswegen trifft Forza Horizon 3 halt so dermaßen meinen Nerv, den Need for Speed Shit schon lange, lange irgendwie durstig lässt. Und kann man den Nerv durstig lassen? Du weißt, was ich... Das Bild kommt rüber, oder?
Also wenn nicht, dann haben wir es gerade erfunden und es ist gut. Ja, das ist... Forza Motorsport ist eben auch was für Rennspiel-Enthusiasten oder generell für Motorsport-Enthusiasten. Und das ist ja auch einer der Gründe, also ich sag mal, bei GameStar heißt eine 90, dass das ein Spiel ist, das man wirklich jedem Spieler empfiehlt. Und genau mit der Begründung, die du gerade genannt hast, dass Leute wie du und ich, die mit Autos eigentlich gar nichts anfangen können, die gerade ein rotes von einem blauen unterscheiden können, dass die einfach nicht mehr davon wegkommen, das ist halt der beste Indikator dafür, dass du wirklich ein rundum fantastisches Spiel hast. Und ja. Du bist quasi der lebende Beweis dafür, dass ich die richtige Wertung gegeben habe.
Ja, da haben wir die Verschwörungstheorie wieder entkräftigt. Sehr schön. Gut, also dann geht's raus und spielt Forza Horizon 3 für Xbox One und PC. Und ihr müsst euch nicht mal entscheiden, weil das Geile ist ja wirklich, dass man eine Version kauft und beides spielen kann und sich dann entscheiden kann. Wenn es am PC nicht gescheit läuft bei euch auf der Grafikkarte, dann spielt man es halt auf der Xbox One, wenn man beide Systeme hat. Ja. Kann bitte mehr so sein und auch diese Crossplay-Geschichten. Sony soll sich jetzt mal nicht so haben und in Zukunft auch diese Crossplay-Geschichte mit der Xbox erlauben, weil allein die Tatsache wieder, wie du schon angesprochen hast, dass man mit Xbox- und PC-Spielern gemischt Multiplayer spielen kann, sowas bitte mehr davon. Ja. Hast du den Multiplayer ein bisschen gespielt? Ich hatte so viel zu tun, dass ich da gar nicht groß dazu gekommen bin, jetzt mal abgesehen von den Driver-Tagen.
Ja, habe ich, und der ist echt cool. Also man kann ja die ganze Kampagne als Koop-Kampagne spielen, das heißt, egal wer von den beiden oder von den vier Fahrern dann gewinnt, jeder kriegt Punkte, also das ist immer ein positiver Effekt, aber natürlich auch der kompetitive Multiplayer, das ist, müssen wir jetzt nicht im Detail drüber reden, ja. der ergänzt natürlich diese ganzen Singleplayer-Sachen um dasselbe im Multiplayer, was super cool ist. Genau, und was ich noch erwähnen will, ja, alle Leute, die da draußen fahren, bitte joint dem GameStar-Club. Wir haben jetzt, das letzte Mal, als ich geschaut habe, hatten wir über 300 Mitglieder. Wir werden die größte illegale Rennfahrer-Community auf der Welt. Aber wir brauchen natürlich viele Mitglieder, die Bock haben, mit uns zu fahren.
Man kann ja nur in einen Club, ich bin natürlich schon im Insert Moin Club mit großartigen 6
Mitgliedern. Ach, ihr habt einen eigenen.
Nee, aber bringt es irgendwas oder ist es einfach nur so, man gehört dann da dazu oder hat man dadurch irgendwelche Vorteile im Multiplayer?
Ja, man kann sich halt besser organisieren. Ich glaube, es gibt auch die Möglichkeit, irgendwelche Driver-Tar-Vorteile oder sonst was zu kriegen, aber nichts Wesentliches. Außer natürlich das Gefühl, dass man zu einer wundervollen Community gehört, aber das ist ja bei unser beider Communities der Fall.
Eben. Sehr schön. Also, aber wie gesagt, die Koop-Kampagne finde ich wirklich ein cooles Feature bei einem Rennspiel, dass man einfach gemeinsam diesen Flow irgendwie genießen kann und aber nicht einer sich entscheiden muss, bei wem die Kampagne oder der Fortschritt weitergeht, war auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Gut, dann danke ich dir für diesen Besuch. Ihr joint jetzt bitte die GameStar-Community oder die InsideMoin-Community auf Forza, wenn ihr das Spiel spielt. Ansonsten freuen wir uns natürlich auch fleißig über Kommentare, über Sternewertungen in iTunes, wenn euch der Podcast gefällt. Das erhöht unsere Sichtbarkeit enorm, damit eben mehr Leute den wunderschönen Dimi zuhören können, wenn er hier 90er verteilt um sich schmeißt. Dimi wirft die 90er im Club.
Das ist
und damit wir auch weiter feiern und podcasten können, überlegt euch doch auch mal, ob ihr uns nicht auf Patreon unterstützen wollt. Auf patreon.com/insertmoin gibt's unsere Crowdfunding-Aktion, bei der ihr monatlich frei wählen könnt, welcher Betrag euch InsertMoin wert ist, damit dieses Projekt weiter finanziert wird und wir lustige Podcasts aufnehmen können. Gell, Dimi?
Ja, genau. Finde ich super. Bitte alle spenden.
Dann bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.
Tschüss.
Tschüss.